Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner im Studio herzlich willkommen. Kakao, wichtiger Rohstoff für Schokoeier und Schokohasen, hat sich zu Ostern stark verteuert, wie zuletzt vor 20 Jahren. Vielleicht haben Sie es ja schon gemerkt, auch im Supermarkt. Grund dafür sind vor allem Missernten in den Kakaoanbauregionen, vor allem in Westafrika. Dazu mehr in dieser Sendung, in der wir auch nach Sachsen schauen wollen, nach Freiberg. Dort haben die Beschäftigten des Solarwerks von Meyer-Burger nun ihre Kündigung erhalten. Beginnen wollen wir aber mit den 5 führenden Wirtschaftsforschungsinstituten, die heute ihr gemeinsames Frühjahrsgutachten vorgelegt haben. Zumindest 2025 soll es wieder aufwärts gehen, auch dank der nachlassenden Inflation. Zunächst gibt es aber eine drastische Korrektur der Konjunkturprognose für dieses Jahr. Johannes Kuhn mit den Details.
Im Herbst hatten die 5 führenden Wirtschaftsinstitute noch ein Wachstum von 1,4% prognostiziert. Nun soll die Wirtschaftsleistung 2024 nur noch um 0,1% steigen. Stefan Kotz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft diagnostiziert:
Die Wirtschaft in Deutschland ist angeschlagen. Eine bis zuletzt zähe Konjunkturschwäche geht mit schwindenden Wachstumskräften einher. In der lahmenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung überlagern sich also konjunkturelle und strukturelle Faktoren.
Derzeit stützt vor allem der private Konsum die Wirtschaft. Dazu kommt ein robuster Arbeitsmarkt. Doch Investitionstätigkeit, Außenhandel und Produktivität stagnieren. Hinzu kommen kleinere Faktoren wie ein anhaltend hoher Krankenstand. Stefan Kotz:
So sind die deutschen Ausfuhren gesunken, während die weltwirtschaftliche Aktivität bis zuletzt gestiegen ist. Dies liegt vor allem darin, dass die Nachfrage nach Investitions- und Vorleistungsgütern schwach blieb. Insbesondere bei energieintensiven Gütern hat auch die preisliche Wettbewerbsfähigkeit gelitten und Produktion ist ins Ausland abgewandert.
Immerhin, für die Inflationsrate prognostizieren die Institute 2,3% im laufenden und 1,8% im kommenden Jahr. Wie stark die Bundesregierung Verantwortung für die schwache Wirtschaftslage trägt, das bewerten die Institutsvertreter unterschiedlich. Ein Faktor sei das Fahren auf Sicht, so Stefan Kotz vom IFW Kiel.
Das Problem der Bundesregierung ist vermutlich, dass sie in sich keinen Konsens über die Ausrichtung der Wirtschafts- und Finanzpolitik hat und deshalb eben kaum signalisieren kann, wie denn die zukünftige Ausrichtung aussehen wird. Das heißt, man spielt hier auf Sicht. Und das ist für all diejenigen, die klare Rahmenbedingungen brauchen für Investitionsentscheidungen, natürlich ein Problem.
Ähnlich äußert sich Thorsten Schmidt vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung.
Jede einzelne Maßnahme, also jede Unternehmensansiedlung durch Subventionen zu fördern, ist aus unserer Sicht der falsche Weg. Man muss halt klären, wie will ich die Energieversorgung der Zukunft gestalten? Wie soll die Preisentwicklung sein, zum Beispiel beim CO2-Preis? Wie sollen die Klimaziele erreicht werden? Und das eben nicht nur von einer Maßnahme zur nächsten, sondern eben in einer längeren Perspektive.
Für das kommende Jahr lassen die Wirtschaftsinstitute ihre Prognose nahezu unverändert. Die Wirtschaftsleistung soll 2025 demnach um 1,4% zulegen.
Soweit Johannes Kuhn und das Frühjahrsgutachten. Das nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle. Die Konjunkturschwäche, die bleibt natürlich auch Dauerthema an der Börse, auch wenn der DAX weiter Rekordmarken erreicht. Wie wird das denn an der Börse diskutiert? Was könnte die Politik tun, um ein bisschen Wachstumsdynamik zu entfalten?
Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Ulrich Carter, dem Chefvolkswirt der DK Bank. Herr Carter, ein Mini-Wirtschaftswachstum und das, obwohl die Weltwirtschaft sich langsam wieder erholt. Große internationale Konzerne müssten eigentlich davon profitieren. Welchen Anteil haben wir selbst daran? Liegt es mittlerweile auch in Deutschland selbst?
Ja, der größte Teil der Wirtschaft in Deutschland findet natürlich in Deutschland selber statt. Die an der Börse notierten Unternehmen sind weltweite Unternehmen. Die hängen nicht an der deutschen Konjunktur, sondern an der Weltkonjunktur. Und die läuft eigentlich sehr gut. Das heißt also, wir haben schon ein Sonderproblem. Allerdings kein neues. Die Börse hat ja jetzt auch auf das Frühjahrsgutachten nicht reagiert. Liegt daran, dass die Institute sich zweimal im Jahr äußern. An den Finanzmärkten wird natürlich täglich geschaut, wie entwickelt sich die Dynamik. Und da ist jetzt schon seit vielen, vielen Wochen klar, dass es eben langsamer und zäher vorangeht, als das viele wahrhaben wollen.
Wenn der Export schwächelt, wenn Verbraucher ihr Geld zusammenhalten, wo soll das Wirtschaftswachstum herkommen?
Also wir haben eine besondere Beeinträchtigung der deutschen Wirtschaft durch die Weltkonjunktur. Konjunktur. In der ganzen Welt werden zurzeit weniger Investitionsgüter, das sind Maschinen, Fahrzeuge und so weiter, nachgefragt. Das hängt am Zinsanstieg aus den letzten Quartalen. Das ebbt langsam ab. Die Investitionsgüternachfrage wird steigen und auch die Nachfrage nach Konsumgütern und Dienstleistungen in Deutschland wird steigen, weil die Einkommen langsam, aber dann doch sicher die Inflationseinbußen aus den letzten 2-3 Jahren aufholen und damit die Kaufkraft steigt.
Die Bundesregierung hat mehrere Stellschrauben, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Das Wachstumschancengesetz ist auf den Weg gebracht worden. Subventionen ist auch ein Thema. Jetzt erst wurde eine große Batteriefabrik in Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht. Trotzdem die Frage, wo lohnt es sich denn, Geld reinzustecken? Wo ist es vielleicht vergebene Liebesmühe, weil die Chinesen oder weil andere Länder schon längst entsprechende Terrains besetzt haben?
Ja, dabei geht es ja um was anderes. Investitionsgüternachfrage, Konsumgüternachfrage, das ist ja alles kurzfristig. Bei diesen Themen geht es ja um den Ausblick für 5 Jahre und für 10 Jahre. Und nicht nur konjunkturell sieht es zurzeit schlecht aus oder problematisch aus, sondern gerade eben langfristig strukturell. Wir haben ein großes Thema mit den Arbeitskräftenentwicklung in Deutschland. Wir haben die berühmten Themen Energie und auch Transformation. Und das sät Verunsicherung bei den Unternehmen, wie es denn in den nächsten Jahren weitergeht und wie sie ihre Geschäftsmodelle entwickeln sollen. Und deswegen ist es eben so wesentlich, dass auch gerade von den Rahmensetzern, das ist die Politik, eben klare Vorstellungen geäußert werden, welche Ziele man wann wo erreichen will, wo es hingehen soll. Und vor allen Dingen auch die Notwendigkeit, das Wirtschaften in Deutschland wieder attraktiver zu machen. Das war in den letzten 20 Jahren einfach so gesetzt. Ja, es funktionierte alles. Aber die Zeit ist darüber hinweggegangen. Es haben sich technologische Änderungen ergeben. Wir kommen in diese großen Trends der Demografie hinein jetzt langsam. Und das sind Herausforderungen, deren Größe eben von der Politik, zumindest nach Auffassung der Unternehmen, überhaupt nicht gesehen wird.
Und kurz, wo sehen Sie die Stärken Deutschlands?
Insbesondere in einem Unternehmertum, das heißt also in vielen, vielen unternehmerisch denkenden Menschen in Deutschland, die sehr wohl in der Lage sind, auch Veränderungen in der Welt, ob das die Technologie ist, ob das die Sozialsysteme sind, sehr, sehr gut in ihre Geschäftsmodelle einzubauen. Aber das können sie nur, wenn die Rahmenbedingungen eben halbwegs klar sind.
Sagt Ulrich Kater von der DK Bank.
Soweit also Einschätzung zur Konjunktur. Schauen wir auf den DAX, Frau Werle. Der kennt ja gerade nur eine Richtung nach oben, auch heute?
Auch heute, er steigt auf immer neue Höhen, 18.488 Punkte, so der aktuelle Stand. Das ist das 5. Rekordhoch in Folge. Dabei warnen viele Experten schon lange, die Entwicklung sei nicht gesund. Die Börse ist keine Einbahnstraße, es kann nicht ewig so weitergehen. Morgen am Gründonnerstag ist noch normaler Handelstag. Am Karfreitag Feiertag, viele Börsen sind geschlossen. Das gilt auch für den Ostermontag. Also es ist gut möglich, dass es zum verlängerten Osterwochen Ende hin noch zu Gewinnmitnahmen kommen könnte, einfach weil man auf wichtige neue Daten nicht reagieren kann.
Seit wenigen Wochen an der Börse meldet der Panzergetriebebauer Renk heute volle Auftragsbücher. Das kommt wahrscheinlich gut an, oder?
Ja, die Aktien fast 13% im Plus zeitweise. Der Augsburger Panzergetriebebauer profitiert wie andere Rüstungskonzerne auch von der weltweiten Aufrüstung. Diese Getriebe kommen in Panzern zum Einsatz, werden aber auch in Schiffsmotoren oder in Generatoren zur Energieerzeugung eingebaut. Aktionäre sollen eine Dividende erhalten und das, obwohl das Unternehmen erst vor wenigen Wochen, nämlich Anfang Februar, an die Börse gegangen ist.
H&M überrascht mit einem starken Auftaktquartal. Wird das honoriert?
Ja, die Aktien zu Mittag fast 9% im Plus. Das Unternehmen sprach von einem guten Verhältnis von Verkaufs- und Einkaufspreisen. Dazu haben auch unter anderem bessere Bedingungen bei den Lieferketten beigetragen.
Und auch SMA Solar hat Zahlen vorgelegt. Wie fallen die aus?
Die Nachfrage steigt, Umsatz und Gewinne gehen nach oben. Beim Umsatz sehen wir ein Plus von 79%. Von einem außerordentlichen Geschäftsjahr 2023 ist die Rede. Die Aktien werden dennoch verkauft.
Was macht denn der Euro heute?
Der wird mit einem $0,0819 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gesunken von 2,4 auf 2,39%. Und für die Feinunze Gold, das sind etwa 31 Gramm, da müssen zu Mittag $2.186,37 gezahlt werden.
Börseninformationen waren das von Claudia Werle. Vielen Dank nach Frankfurt. Und wir bleiben noch mal einen Moment in der Solarbranche, wie das Solarpaket am Ende aussehen wird, mit dem die Ampelkoalition die Branche unterstützen will, ist noch unklar. Was aber inzwischen wohl klar ist, der sogenannte Resilienzbonus, der den Einsatz von heimischen Solarkomponenten belohnen sollte, mit einer höheren Stromvergütung, der ist wohl vom Tisch. Das räumte das Wirtschaftsministerium heute ein und bedauerte gleichzeitig die Werksschließung in Sachsen. Seit Wochen klagen Solarmodulhersteller ja über die Billigkonkurrenz aus China, besonders laut der Schweizer Konzern Meyer Burger. Der hat nun das Aus der Produktion im sächsischen Freiberg besiegelt. Gestern haben die Beschäftigten dort ihre Kündigung bekommen. Alexandra Gerlach berichtet.
Monatelang ging das Warten und Hoffen in diesem Krimi um die deutsche Solarindustrie. Seit gestern Abend ist nun klar, die Hilfe bleibt aus und Meyer Burger schließt sein Werk in Freiberg. Dementsprechend groß ist die Verärgerung und Enttäuschung im Freistaat Sachsen. Klimaminister Wolfram Günther von den Bündnisgrünen.
Das ist eine ganz bittere Nachricht für unsere Solarindustrie insgesamt in Europa und aber auch für den Wirtschaftsstandort Sachsen insbesondere, aber nicht zuletzt für alle Mitarbeitenden und deren Familien, denn immerhin geht es hier um 500 Arbeitsplätze. Die Verantwortung dafür trägt, und das kann man in dem Fall wirklich ganz eindeutig benennen, die FDP im Bund, die jetzt dieses Instrument des Resilienzbonus abgelehnt hat. Und das ist schlicht nicht nachzuvollziehen.
Und auch der parteilose Landrat Mittelsachsen Dirk Neubauer äußert im MDR-Fernsehen sein Unverständnis gegenüber dem Nein zur Unterstützung der Solarindustrie aus dem Bundesfinanzministerium.
Wir reden über relativ wenig Geld, was dieser sogenannte Resilienzbonus gebraucht hätte, um, und ich sage es noch mal ganz deutlich, nicht nur Meyer Burger zu retten. Das ganze Thema wird immer an einem festgemacht. Wir haben eine Industrie, die in Thüringen, Brandenburg und Sachsen zu Hause ist. Und wir haben zum Beispiel das einzige Solarflachglaswerk in der Lausitz. Und dort gibt es hochtechnisierte Arbeitsplätze, die gerade ebenfalls in dieser Kette hängen. Und das muss man mal bei Gelegenheit irgendjemand erklären, wo da der tiefere Sinn ist. Ich kann es nicht nachvollziehen.
Im Streit ging es um die vorübergehende staatliche Förderung im Wettbewerb gegen chinesische Solarpaneele zu Dumpingpreisen. China hat in den vergangenen Jahren stark in seine Solarindustrie investiert und den weltweiten Verkauf forciert. Indien und die USA haben inzwischen darauf reagiert und Einfuhrverbote zum Schutz der eigenen Industrie erlassen. Die Europäische Union ist hingegen ein offener Markt für die staatlich subventionierten, deutlich günstigeren Paneele aus China. Einfuhrbeschränkungen gibt es nicht. Den Befürwortern der deutschen Solarindustrie ging es in der Diskussion in erster Linie um globalstrategische Überlegungen und mehr Unabhängigkeit von China. Das sei kein Argument für eine staatliche Förderung der Produktion, sagte Jens Beusen-Hogreve vom Kieler Institut für Wirtschaftsforschung kürzlich im Deutschlandfunk.
Sicherlich ist es sinnvoll zu schauen, dass man nicht nur von einem Produzenten, nicht nur von einem Land Solarpanels bezieht, aber es gibt keine Notwendigkeit, dass dafür in Deutschland Produktion aufgebaut werden muss, wo die Standortbedingungen wahrscheinlich für so günstige Produkte nicht so sehr gut sind.
Unklar ist aktuell, was aus den beiden weiteren Standorten des Unternehmens in Ostdeutschland wird. So werden in Thalheim, Sachsen-Anhalt die Photozellen hergestellt und im sächsischen Hohenstein-Ernsthal Maschinen zum Bau von Solarpanelen. Bislang sind diese Standorte dem Vernehmen nach von der Schließung ausgenommen. Landrat Neubauer aus Mittelsachsen will sich nicht geschlagen geben. Er will aus der Krise eine Chance machen und legt überraschend einen neuen 770 Millionen Euro schweren Plan auf den Tisch.
Es ist ein großes Projekt. Wir wollen 1 Gigawatt Solar bauen im Landkreis. Das ist sehr ehrgeizig. Das wird auch nur funktionieren, wenn alle mitmachen. 770 Millionen Euro wäre das größte Konjunkturprogramm, das es im Landkreis bisher gegeben hat.
Eine Idee, für die sich auch Sachsens Klimaminister Wolfram Günther erwärmen kann. Er sieht nun die Europäische Union am Zug. Genauere Details auch und gerade zur Finanzierung dieses ambitionierten Solarprojekts sind noch nicht öffentlich.
Reaktionen auf die Werksschließung von Meyer Burger in Freiberg waren das, eingesammelt von Alexandra Gerlach. Die einen sehen den Tarifabschluss bei der Bahn als Modell für die Zukunft, die anderen sehen in der vereinbarten Arbeitszeitverkürzung eine Gefahr für den Wohlstand. Die Debatte um eine 35-Stunden-Woche hat Fahrt aufgenommen und auch innerhalb der Schienenbranche wird nun eifrig hochgerechnet, wie viele Lokführerinnen und Lokführer in den nächsten Jahren wohl fehlen werden. Aus Berlin berichtet Dieter Nürnberger.
Zwischen 5.000 und 10.000 zusätzliche Lokführerinnen und Lokführer pro Jahr würden künftig benötigt. Diese Zahlen nannte heute der Interessenverband Allianz pro Schiene und machte deutlich, dass in den kommenden Jahren mehr getan werden müsse, um den Bedarf der Branche zu decken. Ein Grund für die Unterdeckung sei auch eine falsche Prioritätensetzung der Bundesanstalt für Arbeit. Einmal im Jahr werde hier eine Liste mit sogenannten Engpassberufen veröffentlicht. Um die 200 Berufe seien dort aufgelistet, jahrelang auch der des Lokführers. Das habe sich nun geändert, bedauert Dirk Pflege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene.
Mit dieser Einstufung gehen auch bestimmte Vorteile einher für die Unternehmen, die diese Menschen in den Engpassberufen einstellen wollen und dann auch tatsächlich einstellen. Also insofern ist das jetzt nicht eine rein akademische Übung, sondern es hat eine klare Signalwirkung. Und da sind wir der Meinung, dass die Bundesagentur für Arbeit, dass sie ihre Kriterien überprüfen, um die Lokführer mit reinzunehmen.
Zudem brauche es beispielsweise auch mehr Fördermöglichkeiten für Quereinsteiger. Doch für eine solche Weiterbildung vergeben die Jobcenter ihre Bildungsgutscheine bisher nur an von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen. Jürgen Grenz ist Geschäftsführer des Internetportals Schienenjobs GmbH. Der Bedarf werde künftig zunehmen, sagt er, besonders weil innerhalb der Branche inzwischen rund 40% der Lokführer über 50 Jahre alt seien. Und Quereinsteiger würden händeringend gesucht.
Mittlerweile im ersten Quartal über 20% der Stellenausschreibungen werden definitiv mit dem Begriff "Wir suchen Quereinsteiger" in der Positionsbeschreibung schon ausgefüllt, um nochmal zu verdeutlichen, wie dringend diese Berufsgruppe gesucht wird.
Die Allianz pro Schiene bewertet auch den gestrigen Tarifabschluss zwischen der Deutschen Bahn AG und der Lokführergewerkschaft GDL als positives Signal, den Beruf attraktiver zu machen. Vor allem wegen des vereinbarten Arbeitszeitwahlmodells. Das Stufenmodell sieht eine Absenkung der Referenzarbeitszeit bis 2029 auf 35 Wochenstunden vor. Arbeitnehmer können jedoch wählen. Wer mehr arbeiten möchte, bekommt auch mehr Geld. Gelobt wird das flexible Modell von einigen Wirtschaftsvertretern. Auch der frühere Verdi-Vorsitzende Frank Psierske spricht von einer Blaupause für andere Branchen. Ob sich Arbeitnehmer eher für mehr Freizeit oder mehr Geld entscheiden werden, sei noch offen, sagt Allianz pro Schiene Geschäftsführer Dirk Pflege. Das vereinbarte Wahlmodell sei attraktiv. Es könne den Fachkräftemangel aber ebenso noch verstärken.
Ich gebe auf jeden Fall schon mal zu bedenken, dass die EVG-Gewerkschaft vor einigen Jahren ja Wahlmodelle vereinbart hat zwischen mehr Urlaub und mehr Gehalt. Und damals waren alle überrascht, dass es deutlich mehr Menschen gab, die sich für mehr Urlaub entschieden haben. Das ist vielleicht schon mal eine Orientierung, die auch relevant sein könnte.
Über den zukünftigen Lokführermangel Dieter Nürnberger. Kurz vor Ostern und die Kakaopreise auf dem Weltmarkt, die sind auf Rekordniveau. Grund dafür sind vor allem schlechte Ernten in den Kakaoanbaugebieten in Westafrika. Dort kommen 2/3 des Kakaos her. Knappheiten führen in der Regel zu höheren Preisen. Doch bei den Kakaobauern vor Ort kommt davon wenig an. Im Gegenteil, berichtet Dunja Sadaki.
Ende 2023 in der Elfenbeinküste. In den Lagerhäusern, die eigentlich gut gefüllt sein sollten, stehen ratlose Kakaobauern, so wie Siaka Sila. Seine Kakaoernte ist katastrophal, erzählt er damals der französischen Nachrichtenagentur AFP. Ausgerechnet im Sommer, zur Zeit der Kakaoblüte, waren starke Regenfälle auf die Bäume niedergeprasselt.
Das ist das schlimmste Jahr, seitdem ich im Kakaogeschäft bin. Es ist der Regen, der schuld daran ist. Als der Kakao blühte, fielen dadurch die Blüten ab. Zu viel Regen kann Kakao nicht verkraften. Das war's dann.
Die wenigen Früchte, die heranreifen konnten, waren im Innern oft verfault. Auch eine Folge des starken Regens und der lang andauernden Feuchtigkeit. Nun, im neuen Jahr, plagt Trockenheit die Kakaoplantagen. Die schlechten Ernten aus Westafrika treiben die Weltmarktpreise in die Höhe, sagt Hélène Kouame. Sie ist Kakaobauerin und leitet eine Genossenschaft, die den Kakao auch im Land verarbeitet und exportiert. Sie sagt, durch die knappe Ernte müsse sie den Kakao nun teurer einkaufen. Eine Tonne Kakao wird normalerweise für 1 Million Franc CFA pro Tonne eingekauft. Das sind etwa 1.500 Euro. Das ist der Preis, der vom staatlichen Kaffee-Kakao-Rat festgelegt wurde. Aber angesichts der Schwierigkeiten, mit denen wir derzeit auf den Plantagen konfrontiert sind, ist der Preis gestiegen. Wir können den festgelegten Preis nicht respektieren. Wir sind gezwungen, den Produzenten einen Mehrpreis zu zahlen, weil die Ernte so gering ausgefallen ist. Die Elfenbeinküste ist nicht nur der weltweit größte Kakaoproduzent, in diesem Sektor arbeiten auch gut 20% der Bevölkerung. Von den gestiegenen Preisen haben die ivorischen Bauern aber nicht viel. Die Mehrheit von ihnen lebt von weniger als 67 Cent pro Tag. Die Profiteure, die großen internationalen Schokoladenhersteller. Die Armut der Bauern wird in der Elfenbeinküste zunehmend zu einem gesellschaftlichen Problem. Denn nicht nur die häufiger werdenden Starkwetterereignisse setzen ihnen zu. Auch die starke Inflation führt dazu, dass die Bauern sich die hohen Kosten für Pestizide und Düngemittel nur noch schwer leisten können. Auch hier die Folge: Ernterückgang. Und dann fehlt das Geld für Erntehelfer. Auch deshalb nimmt der Anteil von Kinderarbeit auf Kakaoplantagen zu. Der staatliche Kaffee-Kakao-Rat versucht eigentlich seit ein paar Jahren, seine Bauern zu unterstützen. Mit einem festgelegten Preis pro Saison und einer staatlichen Prämie von 400 US-Dollar pro Tonne. Experten sagen, durch den vor der Ernte staatlich festgelegten Preis profitierten die Bauern aber eben auch nicht von den aktuellen Höchstpreisen. So sieht das auch Kakaoproduzentin Hélène Kouame. Ehrlich gesagt, mit der Politik, die wir hier in der Elfenbeinküste haben, haben wir aktuell einen Tiefstpreis. Der Preis gilt vom 1. Oktober bis 31. März. Wir sind nicht gewohnt, dass der Preis während dieser Periode steigt. Wir hoffen aber, dass die Produzenten bei der nächsten Kampagne im Oktober 2024 von einer Preiserhöhung profitieren werden. Hinzu kommt, viele Kakaobäume sind alt und anfänglich für Krankheiten. Daher legen viele Bauern neue Felder an und holzen dafür Wälder ab. Die Elfenbeinküste hat so seit 1960 rund 85% ihres Waldes verloren. In Europa versucht man, auf dieses Problem zu reagieren. Ab Ende des Jahres gilt eine neue EU-Regelung. Sie verbietet Unternehmen den Kauf von Kakao, der auf solchen abgeholzten Flächen angebaut wurde.
Dunja Sadaki berichtete, und Kakao und Schokolade sind morgen auch Thema im Marktplatz ab 10.08 Uhr hier im Deutschlandfunk. Zur Wirtschaftspresseschau, darin der angekündigte Rücktritt des Boeing-Chefs Calhoun.
Die Süddeutsche Zeitung schreibt, die Qualität in der Produktion wiederherzustellen wird nicht von heute auf morgen gelingen. Zu viel ist über die Jahre schiefgelaufen. Etliche Sparrunden, durch die an der falschen Stelle Mitarbeiter gehen mussten, deren Kompetenz dem Unternehmen jetzt fehlt. Calhoun, seine Leute und ihre Vorgänger haben eine Unternehmenskultur ermöglicht, die alten Boeing-Werte zurückgedrängt hat. Zu den besten Zeiten haben bei Boeing immer die Ingenieure das letzte Wort gehabt. Diese Zeiten sind lange vorbei. Ähnlich sieht es das Handelsblatt. Boeing braucht endlich wieder eine Führung, die etwas von Flugzeugen versteht und nicht nur von Finanzen. Dass Calhoun nicht gleich geht, liegt wohl nicht nur daran, dass der Airbus-Konkurrent zu viel Unruhe auf einmal vermeiden will. Wenn Boeing eine passende Führungsperson mit Flugzeug- und Management-Know-how schnell findet, dann sollte Calhoun seinen Posten besser schon vor Ende des Jahres räumen. Nach der Tarifeinigung bei der Bahn blickt die Berliner Morgenpost auf den deutschen Arbeitsmarkt. Das Hauptproblem vieler Unternehmen sind heute nicht mehr vergleichsweise hohe Löhne und Abgaben, sondern der Mangel an Personal. 2-3 Generationen in diesem Land sind in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass die Massenarbeitslosigkeit die größte Geißel der Gesellschaft ist. Das Problem der Zukunft wird der Arbeitskräftemangel sein. Das, was jedermann im Alltag heute schon spüren und sehen kann, ist erst der Anfang. Schon jetzt können sogar Beschäftigte, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind und in Betrieben ohne Tarifbindung arbeiten, ihre neue Macht ausnutzen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert die Ankündigung von Vodafone, 2000 Stellen in Deutschland zu streichen. Die Tendenz zu mehr Automatisierung ist in der gesamten Branche zu erkennen. Bei Vodafone kommen aber noch ein paar hausgemachte Probleme hinzu. Das Unternehmen hat zwar eifrig zugekauft über Jahre, wie etwa 2019 den Kabelbetreiber Unity Media für mehr als 18 Milliarden Euro, gleichzeitig die IT-Systeme aber nicht vernünftig daran angepasst. Vodafone tut gut daran, sich im harten Wettbewerb moderner aufzustellen. Gerade im Mobilfunk wuchsen Telekom und Telefonica zuletzt deutlich schneller. Mit 1&1 drängt zudem ein vierter Spieler auf den ohnehin umkämpften deutschen Mobilfunkmarkt.
Und wie geht es weiter mit der Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern? Dazu gleich mehr in Deutschland heute hier nach den Nachrichten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.